Was machst du?
Okay. Das ist der letzte.
Ja.
Ich wollte mir nur noch die Covers angucken und mir überlegen, was für ein Ranking ich habe.
Das ist doch der zweite Part, nicht der erste.
Ja, ich weiß, aber ich will nicht schon wieder unvorbereitet hier reindenken und jetzt kam so, was ist eigentlich der nächste Band von den Orks? Halt, nein. Ich habe Pech gehabt.
Der erste Zyklus ist rum.
Ja, der erste Zyklus ist rum, genau. Und wer hat vergessen, seine Hausaufgaben zu machen? Der Typ hier. Ach, scheiße. Ich habe auch echt kein Glück.
Heute hast du Pech?
Heute habe ich Pech.
Heute lesen wir Pech.
Wir lesen Pech.
Ja, ja. Der fünfte Orks und Goblins Band.
Pech.
Ich weiß noch, wie wir auf die Orks und Goblins so hingefiebert haben und jetzt haben wir schon 5 Bände gelesen.
Das ist krass, ne? Ist schon vorbei. Ja. Also,
ja. Irgendwie... jetzt das nächste große Ziel schon Magier.
Ja. Absolut. Vor allen Dingen, man muss ja fairerweise sagen, ist jetzt nicht so, als hätten wir gesagt, ja, wir lesen jetzt alle Orks und Goblins Bände. Nein, wir sind ja chronologisch vorgegangen und hatten zwischendurch kleine Pausen.
Ja, schöne kleine Pausen.
Ja, absolut. Auf jeden Fall.
Der Talion-Band letzte Mal?
Ja, der war gut.
Echt gut.
Der war auf jeden Fall gut.
Der war echt schön. Und heute kommen wir endlich zu dem Ork, den wir vorher schon kennengelernt haben.
Ja.
Obwohl, es ist ja gar kein Ork.
Nee, er ist ein Ork-Goblin-Hybrid.
Ein Orkling?
Ein Orkling. Gute Frage.
Ein Goborg?
Ein Goborg. Ja.
Man weiß es nicht.
Ja, was immer es ist, es hat Pech. Es ist Pech.
Kennengelernt haben wir ihn im letzten Weißelfenband.
Das ist richtig.
Wo er gemeinsam mit unserer Heldin Iliana, hieß sie so? Ich glaube.
Ich habe den Namen vergessen.
Geteamupt hat.
Ja.
Und da ist er dann schon sehr positiv aufgefallen.
Absolut.
Und daher haben wir uns sehr darauf gefreut.
Ja.
Endlich nach hierhin an diesen Band zu kommen, unsere Hände daran legen zu dürfen.
Mhm. Und heute ist es soweit, Freunde.
Heute ist es soweit. Und der ganze Band beginnt damit, dass wir Pech so sehen, wie wir es erwartet hätten. Nicht nur, dass er inmitten eines Waldes wach wird, der komplett zugeschneit ist. Er hat noch 2 Dolche im Rücken stecken. Das Toll. Sieht sehr ungesund aus, wenn ich ehrlich bin.
Klingt nach Montagmorgen.
Ja, genau. Aber einer von, selbst für Montagmorgen, einen von der schlechten Sorte.
Mhm. Passend für Pech.
Genau. Wir sehen am Horizont eine Stadt mit einer Burg, mit einer Festung zumindest, mit einem großen Turm.
Mhm.
Und das ist auch das Ziel von Pech. Er sagt, da würden seine Kumpels auf ihn warten. Also er scheint irgendwie da unterwegs gewesen zu sein mit seinen Kumpels. Da möchte er ganz gerne wieder hin. Und als er die Stadt betritt, fällt ihm nicht nur ein Mensch auf, der dabei ist, Gräber auszuheben, sondern auch, dass am Boden überall grüne Leichen herumliegen. Und als er dann auch noch in das Dorf eintritt, ist da so ein großer Baum, von dem sehr viele seiner Kumpels herunterbaumeln. Aber nicht auf die gute Art.
Nee, die hängen anders ab.
Ja, genau. Die wurden alle erhangen und ihm wird sofort klar, dass irgendwie eine Art Bedrohung, also spätestens da wird ihm klar, okay, irgendwas stimmt hier. Irgendwie ist hier eine Bedrohung.
Man ist hier nicht willkommen.
Genau, ich kann mich nicht so richtig erinnern, was passiert ist. Aber es ist hier nicht gesund.
Nein.
Und daher bewegt er sich jetzt auch vorsichtiger fort, denn er möchte jetzt ganz gerne in die Mitte zu diesem großen Turm kommen. Mhm. Denn er erwartet, dass die Baronin, mit der er wohl da war, dass sie dort wartet. Dass sie dort zu finden ist. So wie andere Krieger, mit denen er da war.
Ja.
Und er schleicht dann auch irgendwie an Gasthäusern vorbei. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Und mitten auf einer Straße begegnet er jemandem, den er da nicht erwartet hätte. Und zwar einem Goblin, der seinem Großvater unfassbar ähnlich sieht und ein Pfeil durch seinen Kopf gejagt wurde.
Wie unangenehm.
Ja, auch tödlich normalerweise.
Ja.
Woraufhin Pech sich erstmal sicher ist, dass er fantasieren muss, weil sein Großvater ist ja schon lange tot.
Ja.
Naja, der Großvater redet trotzdem weiter mit ihnen. Pech ignoriert das erstmal. Und gerät dann vor den Herren dieser Behausung, Dreieck, und seinen Kriegern, die sehen so kantig, Wikinger-mäßig aus, die sich da gerade über die Straßen bewegen. Und wo auch sofort klar wird, also die haben nichts Gutes im Sinn. Wahrscheinlich sind die dafür verantwortlich, dass die Grünhäute alle tot sind. Und wie er da so steht, mitten im Gang, wird ihm auch klar, dass das eine total doofe Idee war, als die Krieger anfangen, auf ihn zuzurennen. Mit erhobenen Schwertern.
Meistens kein gutes Zeichen.
Und dann an ihm vorbeirennen.
Das ist ein gutes Zeichen.
Auf einen Ork, der hinter ihm stand. Und da wird Pech klar, die haben mich gar nicht gesehen.
Ah.
Was ist hier los? Und sein Großvater bringt ihn dann so ein bisschen auf die Spur. Naja, das liegt daran, dass du, um genau zu sein, tot bist.
Das
Schade.
Das ist schlecht.
Das ist schlecht.
Game over.
Genau. Und mit dieser Erkenntnis wechseln wir erstmal rüber zu Dreieck, einem Halbelf, der scheinbar der Herr dieser ganzen, also dieser Stadt und auch dieser Festung ist.
Mhm.
Und der hat die Baronin bei sich, die gefesselt an einem Stuhl sitzt. Also ganz freiwillig scheint sie nicht da zu sein. Und weil sie nicht aufhören will zu reden, bringt ein Diener von Dreieck ihr bei, dass sie auf ihn zu hören hat und schneidet ihr halt einen Finger ab.
Schneidet ihr halt einen Finger ab, als wäre das ja so eine gruseldeutsche Gute-Nacht-Geschichte wie von
ja,
Max und
ja.
Moritz.
Ja, genau. Nein, sie muss einen Finger verlieren. Sie hat nicht auf ihn gehört, auf den Dreieck, auf den Meister. Und der Finger scheint nicht so wichtig zu sein für das, was Dreieck mit ihr vorhat. Also muss der ab. Und das ist auch der Moment, wo sie realisiert, dass die hier keine Späße machen. Ja.
Ja, die pädagogische Methodik funktioniert. Sie hält erstmal die Klappe und hört zu.
Genau, genau. Und er hat auch einiges zu erzählen. Dann erfahren wir auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Also er hat sie eigentlich in dieses Schloss eingeladen. Sie hat sich zum Schutz die ganzen Grünhäute, die Orks mit dazugenommen als Söldner, die sie beschützen sollten. Das hat Dreieck aber überhaupt nicht gepasst. Sie möchte eigentlich rausfinden, wie er wohl über die letzten Jahrhunderte als Halbelf die so viel Macht erlangt hat und auch diese Stadt einnehmen konnte.
Genau.
Also er scheint gar nicht da, das scheint kein Geburtsrecht zu sein, dass er da sitzt, wo er sitzt. Er scheint sich diese Stadt irgendwann mal mit seiner Armee genommen zu haben.
Ja, es kursieren halt finstere Gerüchte und die halt nicht nur Misstrauen, sondern auch Angst schüren.
Ja, und es wird sofort klar, dass diese finsteren Gerüchte auch gar nicht so weit hergeholt sind.
Hm.
Denn aus dem Halbelf wird auf mal ein Monster, also der Kiefer klappt runter, die Haut wird schwarz und es kommen so Tentakeln raus. Und in dieser Gestalt macht er auch etwas mit der Barone. Es sieht ein bisschen aus, als würde er ins Gesicht beißen.
Ja.
Aber so genau sehen wir das Ganze nicht. Genau. Danach switchen wir wieder zurück und wir stellen fest, dass die Leiche von unserem Pech scheinbar gesucht wird. Zumindest haben sie den Auftrag von Dreieck, die zu finden, seine Diener. Die unterhalten sich darüber, dass sie den Orkling mit den blauen Augen, dass sie davon die Leiche finden müssen.
Ja, gerade die blauen Augen sind ein Seltenheitsmerkmal bei Orks.
Genau, die wissen halt, dass Pech diese blauen Augen hat. Pech wiederum unterhält sich noch mit seinem Großvater und hat vor allen Dingen eine Bitte. Könntest du mir bitte endlich diese Dolche hinten aus dem Rücken ziehen? Die nerven echt. Und dann sagt er, das hat aber weh. Und der Großvater horcht in dem Moment auf und sagt, eigentlich solltest du gar nichts mehr spüren von dem, was hier gerade passiert. Es könnte sein, dass du vielleicht doch noch nicht ganz tot bist.
Sondern nur ein bisschen tot.
Ein bisschen tot, ja. Das ist quasi auf der Schwelle. Wir müssen unbedingt deinen Körper finden und die beiden machen sich auf und lernen dann etwas kennen, was mich total überrascht hat beim Lesen. Müssen wir später unbedingt drüber sprechen.
Ja.
Und zwar treffen sie auf sogenannte andere Geister oder die Kinder des Meisters.
Mhm.
Das sind Körper im weitesten Sinne, die entstellt wurden, zu Waffen umfunktioniert wurden.
Yep.
Es hat ein bisschen was Dämonenhaftes.
Mhm.
Und sie müssen sich denen halt stellen. Also die können scheinbar diese Geister sehen. Und uns wird dann erklärt, dass diese Geister gegeneinander kämpfen können. Und wenn ein Geist, also man muss, um sie zu töten, auf die Seele zielen. Also sie haben noch irgendwie eine Seele, die muss entfernt werden.
Ja.
Nur so kann man sie töten. Das gilt aber halt auch andersrum. Das heißt, wenn sie von denen erwischt werden und die ihre Seelen töten, dann sind sie wirklich tot.
Oh Mann.
Mm. Und sie müssen auch feststellen, dass diese Geister, gegen die sie kämpfen, wirklich als Waffen konzipiert sind. Also sie haben keine Chance, die beiden sich irgendwie gegen die beiden zu behaupten. Die behaupten sich ganz gut. Aber am Ende sehen sie eine größere Chance darin, eigentlich zu fliehen, anstatt bis auf Leben und Tod mit denen zu kämpfen.
Ja.
Es ist ein Kampf, der geht über mehrere Seiten. Der ist super beeindruckend. Der ist ganz, ganz toll inszeniert.
Ja.
Aber am Ende fliehen die beiden und können sich erfolgreich verstecken. Wir erfahren dann, dass die Diener von Dreieck den Körper gefunden haben. Und nicht nur seinen Körper haben sie gefunden, sie haben auch einen Kollegen von ihm gefunden, der noch am Leben ist.
Kein
weil
bisschen
es nichts Schöneres auf dieser Welt gibt, als Orks zu quälen, wird sein Kumpel zur Folter zumindest aufgehangen, während Pechs Körper noch auf einer Bahre liegt. Dann gehen wir wieder zurück zu Pech und seinem Großvater. Die beiden unterhalten sich noch. Und es kommt so ein bisschen raus, dass es eine Technik gibt über eine Konzentration, mit der man große Entfernungen überbrücken kann, beziehungsweise womit er wahrscheinlich direkt zurück in seinen Körper springen kann.
Mhm.
Er versucht das dann. Sein Kumpel konnte sich allerdings im Kerker befreien und belebt auch den Körper wieder. Und ob er jetzt das aus Gedankenkraft schafft oder weil der Körper wieder belebt wird, lassen wir mal unkommentiert. Auf jeden Fall wacht er in seinem Körper wieder auf.
Ja, dank der Reanimationshilfe seines Kollegen auf Goblin-Art immer schon auf die Brust hauen.
Ja, einfach draufhauen, dann wird man schon wieder starten. Wie damals bei Fernsehern oder Radios.
Ja, genau, die laufen nicht richtig, bam.
Ja, genau. Jetzt müssen sie auch wirklich die Dolche aus dem Rücken ziehen, weil jetzt bringt er doch was.
Ja, er lebt ja wieder. Er ist jetzt nicht kein bisschen tot.
Genau, er ist jetzt kein bisschen tot. Eine Regel haben wir gerade vergessen. Wir haben gelernt in dem Kampf, dass wenn man die Dolche rauszieht aus dem Rücken oder der Großvater den Pfeil aus dem Kopf zieht, dass sie kurze Zeit später wieder auftauchen.
Genau, an der Stelle, wo sie eigentlich auch steckten.
Genau, genau. Es wird also immer wieder respawned.
Unangenehm.
Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Genau, die beiden sind jetzt also unten im Kerker unterwegs, die beiden Orks, Pech und sein Kumpel, die Diener sind niedergeschlagen und die beiden schauen sich so ein bisschen um. Währenddessen ist Dreieck mit der Baronin immer noch oben. Sie bittet darum und fleht ihn eigentlich an, ihn zu töten. Das sieht er aber gar nicht ein. Die beiden Orks wiederum und im Kerker wollen rausfinden, was hier überhaupt los ist und wollen dafür halt den Kerkermeister quasi verhören.
Ja. Normale Worte reichen da nicht. Also greifen wir zurück auf Ork-Goblinische Zwergen, nicht Zwergen, wie nennt man das? Diplomatie. Genau.
Ja, genau.
Diplomatie. Man stopft ihnen das Maul, reißt ihm ein Ohr ab und
sticht ihnen auch ein Auge aus.
Genau, man muss nämlich noch ein Auge zudrücken.
Ja. Genau. Als Garantie dafür, dass man ein bisschen mehr reden wird, und das macht er dann auch. Er erklärt so ein bisschen die Situation. Währenddessen muss Pech feststellen, dass er seinen Opa immer noch sehen kann, obwohl er kein Geist mehr ist. Opa ist aber noch ein Geist und schwebt einfach ein paar Meter oben drüber.
Und Pech lebt immer noch. Das ist ja wild.
Ja, genau. Und Pech lebt. Der Kumpel weiß gar nicht, was los ist, warum Pech auf einmal anfängt, mit irgendwelchen Stimmen zu reden. Er erklärt ihm das zwar, aber so richtig verstehen tut das auch nicht, aber ist ja auch okay. Genau. Der Diener wird nochmal ein bisschen zu Ende gequält, sein Rücken wird gebrochen. Eigentlich geht dann nur eine Debatte los zwischen Pech und seinem Kumpel, ob sie ihn hätten töten sollen, und Pech sagt, nein, nein, wenn der jemals zu einem Geist wird, ist er jetzt ungefährlich, der kann sich ja keinen Millimeter mehr bewegen.
Ja, weil er nämlich als Geist ebenfalls als Krüppel starten würde.
Genau, genau.
Wie mies.
Und daraufhin erzählt der Opa von Pech so ein bisschen, wie er eigentlich da gelandet ist, also was ist ihm eigentlich passiert. Und das Ganze fängt natürlich mit seinem Tod an, der unfassbar unangenehm ist. Denn nicht nur, dass der Opa ausgerutscht ist und währenddessen einen Pfeil in den Kopf bekommen hat, der ihm wahrscheinlich gar nicht für ihn bestimmt war. Nein, er war auch kurz vor der Rente. Also eigentlich war er fast durch. Er war so in der letzten Schlacht unterwegs und da erwischte es ihn mitten in den Kopf. Aber anstatt zu sterben, wacht er halt wieder auf und ist sich selber unsicher und muss erstmal rausfinden, dass er wirklich tot ist. Das ist ihm aber nicht sofort klar. Er hat aber einen gewissen Drang und dieser Drang zieht ihn in eine Richtung und diesem Drang gibt er nach und so landet er in der Stadt, in der wir da jetzt auch sind.
Genau, und mit Hilfe einer kleinen Vision, die er vermutlich von seinen eigenen Ahnen vererbt hat.
Genau, genau. Er stellt schnell fest in dieser Stadt, in der er landet, dass die anderen Geister ihn sehen können und ihn gar nicht so nett finden. Also während normale Menschen ihn scheinbar nicht sehen können, können andere Geister ihn aber sehen. Also diese verkrüppelten Monster, die wir eben schon angesprochen haben, die so halbtot sind.
Yes.
Die dem Dreieck irgendwie gehorchen. Und so verbringt er seine Zeit. Er weiß über die Vision halt, dass sein Enkel irgendwann da auftauchen wird. Und er verbringt seine Zeit so ein bisschen im Schutz, im Geheimen wartet er da, lebt vor sich hin, beobachtet die Menschen, traut sich aber nie in die große Festung rein.
Ja,
und weil er irgendwie das Gefühl hat, wenn der Dreieck mich sieht, dann ist vorbei. Und als es dann soweit ist und sein Enkel mit der Baronin ankommt, möchte er alle warnen, aber keiner sieht ihn von den Orks. Auch sein Enkel sieht ihn nicht.
Er ist ja auch ein Geist.
Genau, er ist auch ein Geist, also kann er sie nicht vor der Falle warnen, die auf sie wartet.
Mhm.
Und erst als Pech stirbt, können die beiden sich unterhalten und von da aus kennen wir die Geschichte.
Beziehungsweise die Nahtoderfahrung, der stirbt ja nicht.
Ja, genau, aber sein Körper scheint erstmal tot zu sein,
ja,
bevor er zum Geist wurde.
Genau, kleine Randnotiz, zwischen der Zeit, bis er auf seinen Enkel trifft und der Tod des Großvaters liegen 20 lange Jahre.
Ja, er hat schon einige Zeit da verbracht.
Das ist tatsächlich ein ganzes Stück.
Genau. Jawohl.
Sein Kumpel kriegt diese ganzen Dialoge zwischen Großvater und Enkelkind mit, findet das ein bisschen skurril und sagt, weißt du was, mach dein eigenes Ding. Ich sage tschö mit ö. Aber er kommt nicht weit.
Nee, genau. Denn da überraschen schon die Diener von Dreieck und erstechen den Kumpel. Also der ist ab jetzt eher nicht mehr mit von der Partie. Opa und Enkel fliehen dann aber, obwohl uns klar sein, also sie wissen nicht so richtig wohin, sie wissen aber raus aus dem großen Turm. Das ist so ein bisschen das Ziel. Rauskommen, sich irgendwo in der Stadt verstecken und da wird klar, also zum einen trifft Pech da das erste Mal wirklich auf Dreieck, der in einem Fenster steht mit der Baronin. Auch wenn beide sich nicht kennen, ist das so das erste Aufeinandertreffen. Und Pech beweist, wie geschickt er ist.
Mhm.
Denn er schafft es, über mehrere Dächer zu fliehen und landet am Ende bei einem Jungen in einem kleinen Verschlag. Er schafft es unterwegs, Hunde und Soldaten zu verwirren durch falsche Fußspuren und kann sich daher dort ein bisschen verstecken. Es kommt aber heraus, dass der Vater des Jungen auch für Dreieck arbeitet, als eine Art Alchemist oder so.
Ja, also gestartet als Alchemist, aber mittlerweile mehr als Leichenflicker.
Ja, genau. Und der Junge selber versteht gar nicht, warum der Vater so sehr an Dreieck hängt, wo er ihn doch offensichtlich ausnutzt und auch dafür sorgt, dass der Vater eigentlich gar nicht mehr nach Hause kommt und er bietet dem Ork seine Hilfe an. In der Stadt wiederum geht die Jagd nach dem Ork immer weiter. Die Krieger sind überall unterwegs und der Junge hilft Pech dann erstmal einen Hinterhalt zu gestalten und den ersten Trupp dieser Schläger halt zu erschlagen.
Wachen, da lang.
Ja. Und dadurch entsteht auch so ein bisschen Revolutionsgeist bei dem Jungen.
Mhm.
Denn das ist das erste Mal, dass jemand da ist, der sich für die Stadtmenschen einsetzt und gegen diese fremde Macht im Ort.
Allgemein, dass irgendjemand da ist, der direkt die Stirn bieten möchte.
Genau. Der Junge und Pech dringen jetzt in den Turm ein und damit sie nicht so sehr überrascht werden, lenkt der Opa diese ganzen Monster, diese ganzen Geister ab, die ganzen Gespenster. Und halt unter Einsatz des Lebens, denn wie wir eben schon gelernt haben, wenn ein Geist den anderen erschlägt, dann kann das schon das Ende sein. Pech und der kleine Junge landen dann, also schaffen es dann auch in den Turm einzudringen. Währenddessen sehen wir, dass Dreieck den Foltermeister auf der Liege hat. Und der Foltermeister bittet um Gnade und dass er doch jetzt sein Leben ihm gewidmet hat. Und Drake ist ja überzeugend, dass wir es doch weiterhin tun. Aber nicht so ganz nach deinem Willen.
Ja.
Also auf der einen Seite das Bedürfnis, jetzt einfach zu sterben oder in Ruhe gelassen zu werden. Drake sieht das aber gar nicht ein und wir sehen wieder, wie sich sein Mund zu diesem Maul verwandelt und viele Tentakeln und ja, Dinge passieren. Pech und der Junge dringen dann zusammen in die Burg ein. Wir sehen, wie die Baronin etwas in ihren Augen entdeckt, was wie kleine Würmer aussieht. Und genau in dem Moment bricht die Tür auf und der Ork und der Junge können die Baronin, naja, zumindest mitnehmen. Sagen wir mal lieber nicht befreien.
Ja, es wird so ein bisschen so, oh, ihr wollt mich retten? Ja, von wegen. Ich will dem Typen irgendwie ans Bein pissen und das ist eigentlich die beste Karte dafür.
Ja, genau, genau. Und dann kommt halt viel zusammen. Ne? Zum einen haben sie jetzt die Baronin dabei, das ist gut. Der Großvater ist immer noch dabei, die Geister irgendwie abzulenken.
Mhm.
Und kann damit auch erst aufhören, als sie es dann schaffen, die Baronin in ihr Versteck zu bringen. Das ist allerdings der Moment, in dem wir sehen, dass Pech in seinem Ohr auch einen dieser Würmer hat.
Ja.
Und Kopfschmerzen bekommt. Und wir sehen eine Vision davon, von Draeks eigenem Leben oder Werdegang quasi des Halbelfen. Wir sehen einen einsamen Halbelf, der Friedhöfe geplündert hat und Leichen geöffnet hat, die studiert hat und daher scheinbar diese Würmer gefunden hat, die wir jetzt öfter gesehen haben. Beim Überfall wird er dann, also das heißt Überfall beim Aufstand, beschließen Bauern, dass sie ihn töten wollen.
Ja, auch sind so ein Grabschänder, den lässt man ja nicht.
Genau, genau. Das ist, er hat das aber sein Gefäß mit den Würmern dabei und trinkt den Inhalt dann. Das scheint erstmal nichts ausgemacht zu haben, denn er hat ein Dolch in das Herz bekommen, liegt am Boden. Als sich dann aber ein Fuchs nähert, sehen wir, wie aus seinem Mund diese Tentakeln kommen und diesen Fuchs auffressen.
Ja.
Und es wird schnell klar, dass die Würmer es sind, die ihn da gerettet haben.
Ja.
Dieser Dolch steckt halt immer noch im Herz, also er ist so halb tot eigentlich.
Mhm.
Der Körper funktioniert aber noch. Er lässt sich dann von einem Schmied helfen, der ihn den Dolch vorne absägt, dass quasi nur noch die Klinge da drin sitzt. Damit aber niemand erfährt, wer er ist, wo er herkommt, dass er noch lebt, tötet er halt auch den Schmied. Und dann sehen wir, wie Experimente beginnen. Also er experimentiert weiter mit Leichen und möchte auch die Auswirkungen der Würmer, die er hat, auf diese Leichen prüfen und was er mit denen machen kann. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir erfahren, wie seine sogenannten Kinder, diese Geister zustande kommen.
Genau. Er befasst sich aber nicht nur mit der Leichenforschung, sondern auch mit der Frage, wie er sich selbst fortpflanzen kann.
Ja.
Ja. Und das basiert aber auch alles mithilfe der Würmer. Sei das jetzt diese Erfahrung nach dem Tod oder auch der Prozess der Fortpflanzung mithilfe der Würmer.
Genau, und vor allen Dingen stellt er fest, dass er Körper verändern kann, also zu Waffen machen kann und ihn dann trotzdem wiederbeleben kann und er sie komplett kontrollieren kann. Also er kann sich auch fortpflanzen, was aber ein Effekt ist, dass er nur Jungen bekommt.
Ja.
Es kommen immer nur Jungen dabei heraus. Jungen, Jungen, Jungen. Auf der einen Seite wird er halt super stark, weil er sich eine große Armee zurechtbauen kann. Mit sehr angepassten kriegerischen Wesen, die komplett seinem Willen gehorchen. Aber er hat da gar keinen so richtigen Reiz drin. Also weder im Krieg noch im Gold findet er irgendwas, was ihn zufriedenstellt.
Ja, der ist auch ultimativ OP. Hat er jetzt entweder eine weltliche Macht durch seine wirklich geborenen, also verstellten Söhne, oder halt, dass er eine Gespensterarmee hat, die trotzdem in der Lage ist, zu töten.
Genau, genau. Also beides ist schon krass. Interessiert ihn aber alles nicht. Was ihn eigentlich interessiert ist, wie kann man den Tod überlisten?
Ja.
Das ist so der Kern seiner Forschung. Etwas, was er ja eigentlich schon geschafft haben sollte. Aber wenn er sich selber im Spiegel anguckt, sieht er halt dieses Monster, dieses Wurmmonster, das er geworden ist. Pech mit dem Wissen, entscheidet sich dazu, dass er Dreieck eine Falle stellen will. Und zwar indem er die Baronin als Mittel hat, als Druckmittel hat. Er verspricht der Baronin zwar, dass sie rauskommt, sie muss aber komplett mitspielen.
Ja, als frisch geschwängerte Gemahlin hat sie eine gewisse Rolle von Relevanz.
Genau, genau. Dreieck selbst schickt einige Geister und kommt auch selber mit. Und die Falle scheint auch erstmal aufzugehen.
Ja.
Sie stürmen rein, sie haben keine große Chance. Er hat die Klinge des Dolches an der Kehle der Baronin. Und in dem Moment, wo er versucht, Dreieck anzugreifen, nachdem der Junge ihm schon ein Pfeil reingejagt hat, rutscht er auf einer Leiche Blut aus, landet auf dem Boden und in dem Moment ist das alles verloren. Und als würde das nicht reichen, schlägt einer der Diener dem Jungen den Kopf ab.
Ja, den Kopf ist schön, der nimmt ihn komplett auseinander.
Ja, vielleicht bricht er auch beide Arme und auch der Bauch sieht nicht mehr so gut aus.
Mein Gott.
Der Großvater wiederum guckt in der ganzen Zeit nur zu. Also wir sehen ihn aus einem Winkel runtergucken und ja, da passiert nicht so viel. Pech wird wieder wach, an einem Stuhl gefesselt, Dreieck steht vor ihm. Und auf die Rückfrage, warum er ihn nicht einfach umbringen würde, hat Dreieck zwei Begründungen. Zum einen die blauen Augen, die er hat, die sehr ungewöhnlich sind bei Orks.
Mhm.
Die würden ihn schon interessieren. Zum anderen hat er vor, aus ihm den ersten Grünhaut zu machen, die zu seiner Armee gehört. Ja. Das hat er bisher noch nie gemacht. Da hat er jetzt aber großes Interesse dran. Es geht so ein bisschen hin und her. Und dann wird uns auch erklärt, ne, also er wird sterben, er wird keinen eigenen Willen mehr haben, aber der Körper wird halt weiter für Dreieck
genau
arbeiten. So funktioniert das ungefähr. Er entfernt ihnen ein paar Glieder, tauscht die aus gegen Waffen und hat so quasi seine Armee zusammengebaut.
Ja.
Was wir dann auch feststellen ist, dass derjenige, der ihm dabei hilft, der Dreieck dabei hilft, der Vater des Jungen ist. Und während der Vater des Jungen quasi diese Folter vorbereitet, unterhalten die beiden sich. Und wir erfahren, dass der Vater komplett unter der Kontrolle von Dreieck ist, aufgrund der Würmer.
Ja.
Also er sagt selber, ich könnte hier gar nicht anders. Ja. Mein Unterbewusstsein befiehlt mir, das jetzt hier zu tun. Ich verstehe, was der gemacht hat. Ich verstehe, dass er meinen Jungen umgebracht hat, aber ich kann nicht anders.
Ja, weil auch die Würmer dafür da sind, dass sie halt Emotionen unterdrücken. Deswegen ist er jetzt auch nicht irgendwie rachesüchtig oder total aggressiv oder trauernd, sondern einfach, der macht seine Arbeit. Der tut das, was ihm befohlen wird.
Genau. Pechs letzte Frage ist dann quasi, wie wird man die Würmer los? Der beteuert, dass er das nicht weiß und in dem Moment kommt dann auch der Großvater endlich um die Ecke und schlägt ihn nieder.
Yay.
Pech hat dafür nur eine kleine Bemerkung übrig, dass es auch mal Zeit wurde. Der Großvater möchte ein bisschen Dankbarkeit sehen. Naja, die beiden kebbeln sich halt so ein bisschen. Und sogar der Vater des Jungen sagt dann, ihr solltet mich jetzt töten, ich werde gleich Alarm schlagen.
Mhm.
Also ich kann es nicht verhindern, ich bin auf seiner Seite. Die beiden erschlagen ihn aber nicht. Sie hören ihn noch ein bisschen aus und erfahren so zumindest, dass wahrscheinlich Feuer das ist, was die Würmer töten würde. Und wir erfahren noch ein bisschen mehr, denn der Großvater erinnert sich, dass er selber mal diese schwarzen Würmer zu sich genommen hat. Und zwar ist er mit seiner Kompanie an Goblins irgendwo in einer Höhle gelandet. Und sie hat nichts mehr zu essen, er hat aber eine Ratte gefunden und hat sich die gebraten und gegessen. Und die war voll mit diesen schwarzen Würmern.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum er und die schwarzen Würmer sind auch der Grund, warum Pech in dieser Zwischenexistenz irgendwie überleben konnten als Geist.
Mhm.
Nur so war das Ganze möglich.
Eine verdorbene Mahlzeit.
Genau. Wechseln wir rüber zu Dreieck und der Baronin, denn er hat sie ja jetzt wieder und immer noch nicht freigelassen. Und er erzählt jetzt auch genau, warum. Er hat sie geschwängert, denn nach seinen Recherchen, und genau diese Baronin sollte es sein, denn nach seinen Recherchen hat ihre Blutlinie über Generationen noch nie etwas anderes als Frauen zur Welt gebracht, als Mädchen zur Welt gebracht.
Ja.
Und er möchte so unbedingt ein Mädchen haben. Also ein Adam und eine Eva möchte er eigentlich ganz gerne.
Richtig, damit nämlich die ultimative Blutlinie weiterhin erhalten bleibt.
Genau. Und er führt sie auch vor einen Spiegel und dort sieht man seine wahre Gestalt. Also das haben wir jetzt eben schon öfter, dieses Phänomen, dass wir in spiegelnden Flächen eigentlich dieses Wurmmonster sehen. Und sie ist aber normal zu sehen und schreit ihn an, wie abscheulich das ist. Und dann müssen wir feststellen, wie die Krieger um Drahek drumherum oder zumindest erstmal nur ein Krieger tot zu Boden geht.
Oh nein.
Und dann ein zweiter Krieger.
Oh nein.
Und die Ansicht wechselt und dann wird es allen auch klar, dass gerade Geister hier am Werk sind.
Beziehungsweise ein Geist.
Beziehungsweise ein Geist, ja. Und dieser Geist ist Pech. Denn was wir gerade eben verschwiegen haben, ist, dass er am Ende in der Kammer, wo er wach geworden ist, mit seinem Großvater nach Gift gesucht hat.
Aha.
Wir ahnen an, also er hat sich selber vergiftet, ist wieder in die Geistergestalt gewechselt und mit seinem Großvater zusammen macht er jetzt die Diener von Drahek fertig, denn die können ihn zwar sehen, aber Drahek selber kann sie nicht sehen.
Richtig, das ist ein sehr guter Vorteil.
Ja, ein sehr großer Vorteil. Als die beiden fliehen wollen, kriegt Drahek dann ein Dolch in den Rücken, also die Baronin und Drahek. Und nachdem er ein Dolch in den Rücken bekommen hat, schlitzt Pech ihm noch die Kehle auf und rammt ihn ein Dolch in die Kehle. Man erkennt es nicht so gut, man sieht nur so eine Hand, die nach oben geht. Entweder in den Brustkorb, in den Brustkorb.
Es ist der Brustkorb danach, im nächsten Panel, ja.
Genau, genau. Der Halbelf liegt also eigentlich so gut wie tot am Boden und weil das nicht reicht, zündet der Großvater den noch an und Pech nutzt die Chance und wechselt von seiner Geistergestalt wieder in seinen Körper hinein.
Ja, denn im letzten Moment wird dann doch noch das Gegengift zu sich genommen.
Genau, genau. Er wird wieder wach, alles ist steif, aber der Halbelf scheint ja besiegt zu sein. Niedergedolcht und angezündet. Das sollte es doch gewesen sein. Wir stellen dann aber fest, dass der Halbelf noch nicht ganz durch ist. Er hat mittlerweile in seine Monstergestalt gewechselt, möchte ich sagen, und schwankt draußen im Schnee herum. Versucht zu fliehen, aber Pech, der Vater des Jungen und auch der Großvater sind schnell genug draußen. Sie haben noch eine Art Bomben mit dabei und Feuer mit dabei. Und das ist es dann auch quasi, was das Monster am Ende besiegt. Also die Kombination aus Feuer, Stahl und ganz viel Wut. In einem fulminanten Finale wird es klein geschnetzelt.
Yes.
Der Vater von dem Jungen ist der festen Überzeugung, dass sie da einen Gott besiegt haben. Also natürlich, sie haben das Dorf gerettet, endlich. Und haben sich auch gewagt, mit einem Gott anzulegen. Und haben dabei gewonnen. Und weil Pech und der Großvater nicht an Zufälle glauben, zünden sie nicht nur den Leichnam an, sondern sie zünden direkt die ganze Burg an. Ja, so macht man das halt.
Ja, ist ein schönes Spektakel.
Ja. Daraufhin passiert das, was passieren muss. Und der Großvater löst sich langsam in Rauch auf. Er sagt seinem Enkel nochmal, wie stolz er auf ihn ist und wie froh, mit ihm zu kämpfen zu dürfen. Und entflieht ins Nichts. Und im letzten Panel sehen wir, wie der Vater des Jungen den Leichnam des Jungen auf dem Tisch hat, scheinbar wieder zusammengeflickt und ihm einen Wurm verabreichen möchte. Eine von denen, die wir kennen.
Ah.
Und damit endet der Band von Pech.
Ende.
Und wir wechseln in eine kurze Pause, bevor wir darüber sprechen. Und das Ranking machen.
Oh damn. Freunde, könnt ihr etwas zu trinken? Wir sehen uns gleich wieder.
Das war also.
Das war er.
Der ja, Pech.
Der Pech. Wir haben so lange drauf hingefiebert.
Ja.
Wir mussten uns so lange gedulden.
So ist es.
Ich hatte gehofft, es wäre der erste, aber es war der letzte Band von den Orks und Goblins.
Nur ist in dem Zyklus, ja.
Ja.
Jetzt haben wir ihn aber gelesen.
Jetzt haben wir ihn gelesen.
Und was denken wir dazu?
Was denken wir dazu? Wer macht heute den Anfang? Wer hat letztes Mal angefangen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr. Keine Ahnung, wer letztes Mal den Anfang gemacht hat.
Du weißt wirklich nicht mehr.
Ich glaube, du hattest letztes Mal den Anfang gemacht.
Ja.
Damit ich wieder dran war.
Möchtest du den Anfang machen?
Ach, Pech. Ich habe so viel Hoffnung in dich gesetzt. und habe etwas so anderes bekommen, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, hey, Pech, ja, guck mal, ist so ein lustiges Gimmick, der hat so ein bisschen Pech, da macht man so eine lustige Geschichte rum, der fällt irgendwo rein oder um oder macht was kaputt und dann muss das wieder besorgen und währenddessen passieren ein paar Dinge und am Ende geht er glücklich daraus. Und wir kriegen daraus eine Geschichte, die sich, also eigentlich Dracula ist, so im Kern, zumindest der Bösewicht, der Gegenspieler, ist halt Nosferatu Dracula, der auch viele Gimmicks von ihm hat. Wir kriegen was über Geister, wir kriegen über Familiengeschichte von Pech. Das hat mir richtig gut gefallen.
Oh, endlich, danke. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, so, wann kommt jetzt der Moment? Okay, okay, ja. Ist es gut oder ist es schlecht? Ist es
gut? Ich fand es gut. Es hat mich richtig überrascht, dieser Band.
Ja.
Da war ganz viel drin, womit ich nicht gerechnet habe, das in einem Ork-Band zu bekommen.
Ah.
Und dann auch noch in diesem Ork-Band mit einer Figur, die uns ja halt so ein bisschen lustig, flapsig bisher nahegebracht wurde.
Ja.
In dem Elfenband. Da habe ich nicht gedacht, dass wir eine so ernste Geschichte bekommen.
Mhm.
Auch eine, wie ich gerade schon sagte, sie lehnen sich halt sehr an Dracula an.
Ja.
Spielt ja auch so ein bisschen damit. Also von Anfang an ist ja mir irgendwie klar, ne, dieser Halbelf, der so hoch gewachsen ist, so einen Umhang um hat.
So dürr dargestellt, so genau. Lange, gratige Finger und Co.
Ja, genau, genau. Ja. Er scheint nur irgendwie im Dunkeln mit seinen Dienern rauszugehen. Man sieht, wie er zwar Tentakeln kriegt, aber er beißt scheinbar seine Opfer. Also, ne, da war schon sehr viel Dracula drin.
Ja, ja, hat noch die Möglichkeit, sich zu verwandeln.
Ja, genau. Dann kommt irgendwie dieser Aspekt mit dem, wir sind eigentlich tot und in meinem Kopf fängt es an zu rattern. Ja, und aber der war doch in einem anderen Band, der muss doch jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Also wenn das vorher war, oder spielt das dann nach?
Wie kann das
aber
sein?
Aber wir können doch jetzt nicht hier den Tod von dem, das geht doch nicht. Ja? Und daher muss ich ehrlich sagen, hatte der ganz viel Tiefe. Hatte der zum größten Teil tolle Figuren,
mhm.
zum Teil aber auch nichts. Also den Jungen fand ich ehrlicherweise ein bisschen blass. Der war dann eher Mittel zum Zweck, um hinter den Vater irgendwie mit einzuführen und das weiterzubringen.
Oder das Ende da offen zu lassen.
Ja, ja genau, das Ende da offen zu lassen. Aber den Großvater fand ich toll. Ich fand die Beziehung zwischen den beiden toll.
Mhm.
Der Orkling, also Pech selber, kriegt viel mehr Tiefe und verliert ein bisschen was von seiner Flapsigkeit. Und das macht aber gar nichts. Also das macht es nicht schlechter.
Ja.
Er kommt aber nicht so ganz locker flockig daher wie in dem anderen Band.
Nee.
Was überhaupt nicht schlimm ist. Er ist jetzt halt im Mittelpunkt, da muss er ein bisschen mehr liefern.
Mhm.
Ein tolles Setting mit tollen Bildern. Ich bin ganz zufrieden, auch wenn wir über die einzelnen Aspekte gleich mal in Ruhe reden müssen. Und wie geht's dir?
Ja, ich habe mich eigentlich nur im Großen und Ganzen komplett anschließen. Ich hatte auch eigentlich gedacht, ich drücke es einfach mal so aus, so ein bisschen so Slapstick-mäßig, so unseren typischen Pech, ne, und ach, er kommt in irgendeine Situation, wo er seinen Kopf irgendwie retten muss und ne, wir lachen ein bisschen.
Da ist also mal was Doofes passiert.
Ja, genau, genau, genau. Stattdessen hatte ich auch so ein bisschen Castlevania-Flares, also als der da mit den beiden Dolchen in den Rücken Richtung Schloss, da dachte ich schon, hatte ich schon so diesen Soundtrack von Castlevania und so auf der Super Nintendo damals schon im Kopf gehabt, dachte ich, oh, okay, okay. Setting, sehr unerwartet, mega. Ich fand geil, wie schön man mit diesem Zwischenweltlichen gespielt hat, zwischen der weltlichen Existenz und diesem Untot-Dasein. Super geil, dass man dann gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier eine Schneide und jetzt ist er, ich nenne es mal Geisterwelt. Wir kriegen gar keine visuellen Reize, dass man jetzt sagen würde, oh, okay, das ist jetzt farblos und jetzt bist du in der Geisterwelt. Du hast keine Ahnung, Pech hat keine Ahnung. Er wusste auch lange nicht, dass er eigentlich tot war, genauso wie sein Großvater.
Und ich auch nicht. Ich habe es nicht geahnt.
Genau, der Leser weiß es nämlich auch nicht. Und das ist ja das absolut Geniale. Wir rechnen ja damit, dass er, ja gut, er hat jetzt zwei Dolche in den Schulterblättern stecken, der kommt schon irgendwie klar.
Ja.
Und dann irgendwann so, nee.
Du bist tot.
Genau, es ist schon lange vorbei.
Ja.
Keiner weiß es. Super geil. Aber auch nochmal die Möglichkeit, dass er sagt, weißt du was, ich setze alles auf eine Trumpfkarte, ich nenne das Spiel jetzt Gift und das nutze ich zu meinem Vorteil. Also, Alter, damit hatte ich gar nicht gerechnet, fand ich richtig cool. Man sieht eine komplett andere Seite, so dieses typische, was wir ihn kennengelernt haben bei den Weißelfen, so habe ich halt Pech gehabt und war ja klar, so dieses Witzige. Er jongliert hier wirklich ständig mit Leben und Tod.
Ja.
Das ist, das, man sieht ihn von der anderen Seite, lernt man ihn kennen, diese verbitterte Art und Weise. Ich, vom Bauchgefühl her, vom Setting her, würde ich mal behaupten, das spielt vor dem Band der Weißelfen.
Wäre auch mein Bauchgefühl, ja.
Genau, von daher denke ich mal, dass aber diese Geschichte ihn einfach so unfassbar abgehärtet hat, dass alles andere für ihn jetzt mehr so, da habe ich halt Pech gehabt.
Ja, also, was soll mir noch passieren?
Genau, was soll mir jetzt, ich war zweimal tot, was soll mir jetzt bitte noch passieren?
Ja.
Ja.
Also ich finde, es startet ja schon toll, dass wir aufgeklärt werden, woher das Pech kommt.
Ja.
Und zwar, dass es immer der erstgeborene Junge ist, in seinem Stamm quasi, weil ein Magier das mal so, die mal verflucht hat.
Ja, das heißt, Glück und Pech ist magisch kontrollierbar, magischer Natur, magisch kontrollierbar?
Ja, zumindest scheint es einen Fluch zu geben, der dir Pech verleiht irgendwie in einer gewissen Art und Weise.
Ja.
Und das fand ich irgendwie so eine tolle Begründung, weil sonst natürlich stehst du da und sagst, ja, was soll das denn für eine Figur sein? Und er sagt, nein, das haben alle Erstgeborenen in meiner Familie, in unserem Stammbaum so. Wir haben halt Pech, wir werden damit groß. So, das heißt, mein Großvater hat auch Pech.
Genau, das ist ja das Geniale, dass man da wirklich klugerweise gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt seinen Großvater als Element, als Gefährten, weil er genau dasselbe auch in seinem Leben halt wiedergespiegelt hat.
Ja, genau.
Mega witzig. Fand ich super geil.
Ja. Das ist also eigentlich so ein bisschen so ein Älteren, der dir auch Tipps geben kann.
Ja.
Und der sagt, natürlich passiert mir das. Natürlich wurde mir ein Pfeil durch den Kopf gejagt, der nicht für mich gedacht war, wo die Schlacht eigentlich schon rum war.
Ja.
Habe ich halt Pech gehabt.
Man sieht auch einfach so diese Verbitterkeit von den beiden, ne, wo die dann sagen, kann das sein, dass wir jetzt einmal Glück haben? Nee.
Nein, auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
Das ist immer abwegig. Es ist immer beiden klar, egal was das hier mitbringt, es wird nichts Gutes sein.
Ja.
Das kann kein Glück sein, was wir hier haben.
Ja. Aber trotzdem rocken die das Abenteuer mit Bravour und
ja.
Ich will nicht von Glück reden, aber man kriegt ja dann doch noch so ein gewisses Maß an Happy End.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise haben sie zumindest ein Happy End, wenn man das allerletzte Panel aus vorlässt.
Ja.
Es ist, ich fand halt cool und schön zu sehen, dass man halt diese locker flockige Figur nimmt mit diesem Pech-Ansatz, das so ein bisschen lustig ist und eine so krasse Horror-Story da drumherum baut.
Alter Falter, also wir haben das Ding ja jetzt echt schnell zusammengefasst und ihr merkt ja auch selber, das war schon viel. Wir kriegen sehr viel geballtes Wissen, sehr viele unterschiedliche Aspekte und was halt genial ist, es wird so geil malerisch und künstlerisch dargestellt. Schon allein deswegen, finde ich, lohnt es sich, den Comic zu lesen, als er diesen Wurm in seinem Kopf hatte und diese Vision von der Vergangenheit von Darek hatte. Da wird ja nicht diese Rückblende, wie wir es halt kennen, in Sepia dargestellt, sondern auch die kriegt so eine Umrahmung.
In so ein Wabenmuster quasi.
Wabenmuster, alles ist verzerrt in so grünen, teilweise untoten Augen und man sieht so eine Schreckensgestalt von Pech, die dann quasi so diesen Horror widerspiegelt. Echt geil gemacht, sehr geil dargestellt. Richtig großes Kino.
Aber auch diese Designs der Geister, die diese Stadt bewachen, also die, die von Drei quasi so gezüchtet wurden zu Waffen.
Ja.
Die haben schon so ein bisschen, ich habe selber nie gespielt, ich kenne nur die Designs, aber wenn ich mir von außen Dark Souls so angucke.
Oh, ja. Ne?
So, also ein bisschen in die Richtung geht das. Das sieht schon echt krass aus.
Ja.
Und ich verstehe, und das sind halt Horrorgestalten, so, das sind Horroraspekte, die man hier untergebracht hat, neben natürlich unserem großen Gegenspieler, der eigentlich aus so einem Tentakel-Wurmmonster besteht.
Ja.
Und sich verhält wie der Fürst der Vampire.
Ja.
Ist hier ganz viel düsteres Zeug drin, dadurch, dass wir eine Hauptfigur haben, die eigentlich nur Pech hat und ausrutscht und sich immer von einem Unglück ins nächste manövriert.
Ja, es werden ja auch tatsächlich sehr viele Aspekte aus Fantasy-Genre oder Horror-Genre übernommen. Zum Beispiel die Tatsache, dass da jedes Mal sieht, bevor wir jemanden sterben lassen, nennen wir Waffen an ihnen fest, damit die das mit ins nächste Leben mit rübernehmen.
Genau.
Das ist dieses Prinzip, das kommt zweimal, wird das ganz deutlich nochmal hervorgehoben. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Also das ist tatsächlich oft, wurde das schon einmal aufgegriffen. Also das war schon, fand ich, war ein cooles Element, auf jeden Fall. Wird aber auch einfach erklären, warum diese Gestalten so abstrus sind, wirklich verstellt.
Mhm.
Dieses riesige, zusammengeflickte, aus mehreren Leichen bestehende Kadavermonster.
Ja.
Ja,
dann der Kollege mit diesen Spinnenbeinen, mit Klingen dran, dass er den eigenen Kopf quasi werfen kann, weil seine Kette fest ist.
Ja.
Es sind wirklich abgefahrene Sachen damit drin. die halt eigentlich in einen Horror-Comic gehören.
Ja, absolut. Und darauf war ich gar nicht gefasst. Also eigentlich gehört das Ding in Halloween-Genre. Das wäre so ein Halloween-Extra aus der Welt von Aran. Richtig
ja,
mega.
Ja. Genau, und also wir lernen halt in diesem Band sehr viel mehr als in anderen Bänden, gerade was so Untote und Magie angeht. Alles das, was wir gerade schon erläutert haben. Aber auch, dass es scheinbar immer Geister geben kann, die herumlaufen. Also das hatten wir auch schon mal bei den Zwergen.
Mhm.
Aber hier halt mal aus Geistersicht.
Ja.
Dass wir auch sagen, ich kann auch als Geist noch sterben.
Ja.
Das wird bestimmt nochmal wiederkommen irgendwann. Und gleichzeitig, dass er aber auch die Möglichkeit hatte, jetzt zwischen den hin und her zu wechseln, zwischen der Geisterwelt und der aktuellen, was halt nur daran liegt, dass er diesen Wurm in sich hatte oder daran, dass sein Großvater diese Würmer gegessen hat.
Ja. Fand ich auch ein cooles Element, ne? Dass alles dieses, der Schlüssel zu diesen Zwischenwelten über die Würmer stattfindet.
Genau, und bevor wir glauben, die Würmer sind überall zu finden, das stimmt nicht. Die Ratte, die er gefressen hat, ist wahrscheinlich geflohen von Dreieck.
Ja.
Der nämlich viel Experimente mit Tieren gemacht hat, das haben wir eben nicht erwähnt. Also er scheint nicht zu sein, was man in jeder Ecke findet und was so bekannt ist.
Genau.
Die Bilder selber sind halt überhaupt nicht zurückhaltend und super brutal. Also wie wir schon ein paar Mal hatten, auch hier wieder, alles ist ein bisschen düsterer, sehr detailliert, toll gezeichnet und gnadenlos.
Alter.
Es ist halt blutig.
Jung. Also, als es an den Jungen ging und Darek nur so sagt, aber der Junge, der muss bestraft werden. Da dachte ich, ja gut, dann kommt er jetzt in den Kerker und kriegt irgendwelche Gruselgeschichten. Ja. Nein, da kommt dieses Monstrum und dann siehst du einfach nur, wie der Junge in der Luft zerrissen wird.
Ja.
Und ich denke mir, das ist ein fucking Kind. Was passiert hier gerade?
Ja, 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 genau. Das ist das Einzige, was man halt sagen kann. Also, ich finde, das Kind kriegt vorher nicht so richtig viel Tiefe.
Ja, ist ein
bisschen Mittel zum Zweck.
Genau, ist ein Mittel zum Zweck, um diese Brutalität nochmal zu untermalen und vor allen Dingen natürlich ganz spannend zum Ende hin von diesem blöden Drecks-Möchtegern-Vater.
Ja, da, genau.
Boah, das ist tatsächlich, der hat nicht viel gemacht, der ist völlig emotionslos, ist eigentlich auch eine Opferrolle und eigentlich nur eine Geißel.
Aber am Ende sorgt er dafür, dass diese Würmer weiterleben. Ja,
ja, weil er dann so dieses hässliche, wie hatte ich es vorhin so schön genannt in der Pause, kultistische kriegt. Ihr habt einen Gott getötet.
Ja, ja.
Ne? Und jetzt ist bei mir so diese Intention, letzte Panel, ne? Man sieht den Vater wieder, seinen Sohnemann, diesen Toten, den Leichnam des Sohnemanns, da diesen Wurm implementieren, ne?
Ja.
Einbeifügen möchte und dann sitze ich da und denke mir, oh, macht er das jetzt aus väterlicher Liebe, weil er seinen Sohnemann vermisst oder einfach nur, weil er einfach ein totaler Wahnsinniger ist und jetzt sagt, er hat seine Gottheit gefunden?
Das werden wir noch rausfinden, denke ich.
Ich hätte mir gewünscht, Pech hätte ihn gekillt.
Das wäre schön, ne?
Das hätte mir sehr viel Genugtuung gegeben.
Ja. Hat er aber nicht.
Hat er nicht. Pech gehabt.
Hat er nicht.
Ja. Zwei kleine Fehler habe ich gefunden.
Mhm.
Also erstmal was total Banales, zwei Rechtschreibfehler. Und muss ich einfach jetzt mal erwähnen, weil ich stolz sagen muss, ich habe Rechtschreibfehler gefunden.
Ja.
Aber das ist jetzt egal. Was tatsächlich viel mehr, was ich überlegt hatte, wir sehen ja, wie Pecks Kumpel getötet wird.
Ja.
Wieso taucht er nicht in der Geisterwelt auf?
Weil er keine schwarzen Würmer in sich hat.
Ah, das reicht aus, okay.
Das ist ja, genau, die schwarzen Würmer
sind ja
das Einzige, weswegen auch Pech und sein Großvater da sind. Deswegen war ja wichtig, dass der Großvater die Würmer gefressen hat.
Ich kann auch nicht so ganz die Brücke schlagen. Also erstmal A, was ich geil finde in diesem Band, wir kriegen sehr viel mehr Wissen. Ne? Wir haben ja schon mal über Orks und Goblins erzählt, dass es einfach nur so Beiwerk ist, weil die Leute Bock auf Orks und Goblins hatten und es hatte nicht so viel Tiefe. Die Tiefe kriegen wir hier.
Ja, zumindest zu einem gewissen Teil, ja.
Genau, zu einem gewissen Teil. Wenn wir jetzt mal uns die Welt von Aran anschauen, wir wissen, es gibt Geister. Jetzt hier in dem Band ist es so, dass Voraussetzung ist, dass man einen schwarzen Wurm in sich trägt.
Zumindest eine Voraussetzung, um ein Geist zu werden.
Um ein Geist zu werden, ne? Wir wissen aber auch, Geister von Skizza, das verstorbene Geister, die ihren Lebenswillen nicht erfüllt haben, immer noch auf Aran rumspuken.
Ja, genau.
Ja. Und da
das
bin ich.
Das sind beides zwei Voraussetzungen zu sein.
Ja, es wird anscheinend wohl eine Geisterwelt geben, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, aber der Goblin hat in dem Ball, hatte keinen Wurm und deswegen taucht er nicht auf. Das macht Sinn.
Ja, genau. Der da auch nichts, woran er noch so sehr festgehalten hat.
Nö.
Wie die Geister halt in dem Zwergenband.
Ja.
Die hatten ja alle eine Extremsituation hinter sich, dass sie am Leben festgehalten haben.
Ja.
Nee, genau. Und die Würmer haben es ja auch Pech erlaubt, quasi in der Geisterwelt zu bleiben und nicht sofort zu sterben, auch als er das Gift genommen hat.
Das fand ich ja großartig, ne? Und was ich auch geil fand, war einfach das Showdown mit der Feuershow, wo er gesagt hat, okay, ich brauche jetzt ganz viel Pech. Und er meinte halt nicht dieses Pech-Glück-Element, sondern einfach wirklich schwarzes Pech zum Anzünden.
Ja, genau, ja.
Boah, mega geil. Da hatte ich tatsächlich eine Gänsehaut.
Ja, vor allen Dingen, dass wir da auch so Stage 2, ne?
Ja.
Also zweite Form von des Endgegners hatten.
Ja, genau, genau.
Da, als der Halbelf so am Boden lag, dachte ich so, oh, das war's hier? So, oh, schade eigentlich.
Ja.
Da habe ich ein bisschen mehr erhofft, als ich mache mich unsichtbar für den und ersteche ihn.
Vor allem so der Abgang, ihr könnt mich nicht töten, tot, okay.
Schade.
Ja.
Nein, stimmt gar nicht. Richtig. Ja, das war echt cool, vor allem, dass sie dann auch wirklich alles abfackeln.
Ja.
Ja.
Also die haben wirklich alles gegeben.
Ja,
genau. Alles. Ja.
Und eigentlich am Ende das Dorf befreit und sind damit auch die Helden.
Ja. Wegen dem Vater, der da noch mit Würmern am Experimentieren ist.
Ja.
Pech hat zum Ende seinen Wurm ja rausgehustet.
Ja.
Und der war tot.
Der wird der Hut.
Ja, deswegen noch mehr Antisympathie gegenüber dem Vater, weil ich ihn jetzt erstmal vermuten würde, dass er nicht mehr unter der Kontrolle von Darek steht.
Nee, würde ich auch vermuten.
Ja,
ich glaube, deswegen war auch der Wurm tot.
Ich hasse den Typen. Ich hasse den Typen. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, der Sohnemann killt den.
Ja, ich bin gespannt, ob wir ihn nochmal wiedersehen.
Ich würde behaupten, ja, das ist eine gute Frage. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das schon war. Sondern dass man sich das einfach offen lässt und sagt, mal gucken, was wir daraus machen.
Ja, genau. Vielleicht greift man es ja nochmal auf.
Das Konzept ist aber gut.
Das Konzept ist super. Wie jedes Mal bei Aran bin ich wieder fasziniert, was man alles in dieser Fantasy-Welt findet.
Ist geil, ne?
Ja, das ist also in jeder Ecke findet man noch was Neues.
Ja.
Und hier ist es halt das ganze Konzept der Unsterblichkeit. Also auch diese Motivation von Darek zu sagen, es geht ihm nicht um Krieg, es geht ihm nicht um Gold, deswegen bleibt er auch in dieser Stadt da, wo er ist. Es geht ihm um das Experimentieren, um Leben und Tod und wie kriegt man ein möglichst langes Leben hin, beziehungsweise wie wird man immun vor dem Tod.
Ja.
Und das finde ich so eine Motivation, wo ich denke, so,
ja,
und das lebt er auch.
Ja,
so, der,
absolut.
Klar, der holt sich die Baronin, weil er irgendwie ganz gerne Nachwuchs haben möchte, also ein Mädchen kriegen möchte und nicht nur jung, was bisher geklappt hat.
Ja.
Und mehr als die Baronin braucht er gar nicht. Und er meckert ja sogar mit ihr. Also warum hast du deine ganze Armee mitgebracht?
Ja, was soll das denn? Das ist völlig unnötig.
Ja, genau, das war vollkommen unnötig. Das gehört hier überhaupt nicht zu meinem Plan.
Ja.
Ich wollte nicht so viele töten. Habe ich ja gar nichts von.
Ja.
War irgendwie schön, so als Motivation.
Ja, weil es auch so genug, aber was heißt Genugtuung? Aber es ist so dieses so, ey, ich will gar nicht auffallen. Das ist gar nicht Ziel und Zweck der Sache.
Genau. Ja. Ich bin halb elf, weißt du, wie alt ich werden kann? Ja. Schon so?
Das ist schon lächerlich. Was soll das denn?
Lass mich
doch
einfach alle in Ruhe.
Ja, ich will nur forschen, ich will einfach nur Meister des, ne, über Tod und Leben sein, fertig ist.
Gut, dafür habe ich eine Stadt und die Burg eingenommen.
Ja,
Kleinigkeiten.
Irgendwo, ne, ich wollte gerade sagen, irgendwo haben wir alle Leichen im Keller, eher besonders viele, aber mein Gott.
Ja.
Das ist mega geil. Richtig, richtig gut.
Hast du sonst noch Aspekte in diesem Band gefunden, über die du gerne sprechen möchtest?
Boah, es gibt viele Aspekte, ne? Ich meine, die verstellten Gespenster haben wir ja schon angekratzt. Ich bin gespannt, was man vielleicht in Zukunft noch davon mitmachen kann. Ich denke, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Außerdem wollen wir letzten Endes auch noch was für die lieben Leser dabei haben. Ne? Schnappt euch den Band, liest euch den durch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn nicht, Asche über euer Haupt.
Also ich muss ja ehrlich sagen, dieses Bild von dem Baum kriegt mich immer wieder, so dritte Seite oder so.
Ja, direkt am Anfang, ne?
Ja, wie die alle erhangen wurden und von dem Baum runterhängen. Auch bei Witcher 3, da gibt es diesen einen Baum, mit dem er hängt. Der hat mich damals auch bekommen. Und vor allen Dingen, wie er dann auch durch diese Stadt schleicht und ne, es ist alles irgendwie schneebedeckt und es wirkt auch so ein bisschen fast gemütlich, auch wenn wir dann so einen Blick von innen bekommen. Aber dann sitzt da halt einer, der die Kehle aufgeschlitzt hat.
Ah.
Und du hast ein ganz komisches Gefühl dabei, das zu lesen.
Ja, aber das prasselnde Feuer, Andreas, das ist doch wieder...
Ja, aber genau das bringt für mich diese Zeichnung rüber. Du hast so das prasselnde Feuer, die sitzen drinnen im Warmen und dann guckst du nochmal genau hin und dann hat der eine halt die Kehle aufgeschlitzt. Ja. Und ich so, wow.
Eine Sache habe ich noch.
Ja.
Ein Gefühl. Wir haben ja erst Weißelfen gelesen. Und als der Großvater sagte, du bist tot, war mein Kopf schon an Rattern.
Ja.
Ich hätte am liebsten dann nochmal direkt da Pause gemacht, um Weißelfen zu lesen, um zu gucken, so, ob vielleicht nur die Weißelfe ihn wahrnimmt, weil sie in der Lage ist, Gespenster wahrzunehmen. Dass das vorab, weißt du?
Ja, aber er wird ja von allen wahrgenommen.
Ja. Das ist mir dann später, als ich zurückgeblättert habe, dann auch wahr geworden, weil auch letzten Endes er ja eine Organisation, Teil einer Organisation ist. Weil man da mehr sagen könnte, die Organisation könnte ja vielleicht sogar Gespenster erneuern, warum auch immer.
Ja.
Aber ist nicht der Fall.
Ich glaube, also das Ende sagt ja auch, er lebt quasi wieder.
Ja, aber das hat noch was für mich so diesen Spannungsbogen überstrapaziert, weil ich dachte, ach du Scheiße, wenn der jetzt die ganze Zeit tot bleibt, überleg mal, was das bedeutet.
Ja, das, ich war auch sehr gespannt, ob sie das nochmal wieder eingefangen bekommen. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist der Foltermeister, der scheinbar ein sehr kleiner Mensch ist, wird aber von allen als Zwerg bezeichnet und ist dann unzufrieden.
Der unzufrieden ist gut, der wird ja richtig aggressiv, ey.
Ja, genau. Obwohl wir am Ende immer nicht rausgefunden haben, was er jetzt wirklich ist.
Ja, ich hatte auch gehofft, stimmt, das ist auch ein Kritikpunkt, den hatte ich im Hinterkopf. So, was ich schade fand, ist, was aus ihm wirklich wird in der Gespensterwelt. Da hätte ich mir gewünscht, dass er so einen Showdown mit seinem Großvater hat, um zu gucken, was er daraus
kreiert hat. Ja, das wäre noch eine gute Chance gewesen, ne?
Ja, hat man aber irgendwie dann weggelassen.
Ja, genau. Nee, ansonsten hätte ich zu dem Band, glaube ich, auch nicht so viel. Mir hat Spaß gemacht. Ich verstehe, wenn Leute hinterher sagen, ah, das ist nicht das, was ich erwartet habe, weil so ging es mir auch.
Ja.
Das war nicht das, was ich erwartet habe. Aber es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und deswegen, ich kann den Band auf jeden Fall empfehlen.
Absolut.
Das ist ein schöner Abschluss gewesen für die Orks und Goblins für den ersten Zyklus.
Yes, yes.
Und damit kommen wir auch zum Stichwort. Wir müssen ein Ranking aufstellen. Aber wir müssen nicht, wir wollen ja auch.
Ja, sicher.
Wir wollen ein Ranking aufstellen, wie bei allem anderen auch.
Ja.
Wie haben uns die Bände gefallen, die wir da gelesen haben? Wir haben jetzt die ersten 5 gelesen. Die da waren Turuk, Myth, Grimm, Saar und Pech. Und wir machen so wie die letzten Male, würde ich sagen, wir gehen von 5 nach 1, wobei 5 der Band ist, der uns am wenigsten gut gefallen hat und 1 der an der Spitze steht.
Okay.
Möchtest du mit deinem 5. anfangen oder soll ich mit meinem 5. anfangen?
Ist völlig egal, mit wem wir anfangen, weil
ist derselbe, ne?
Ja.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Bei mir ist nämlich Grimm auf der 5.
Ja, bei mir ist es auch Grimm. Bei mir ist es auch Grimm, ja.
Der komische alte Ork mit seinen Riesenaffen.
Ja, das mit den Riesenaffen fand ich ziemlich dünn. Geil fand ich die Idee mit den Runen und dass er halt wieder renegiert wird. Der Zeichenstil mega finster, düster, brutal, richtig geil. Aber die Geschichte war echt mager. Irgendwie, weiß ich nicht, auch diese Handelskolonne, das war alles. Das Konzept der Handelskolonne war ja noch irgendwo interessant, aber es waren so viele Charaktere dabei, die dann auch irgendwie.
Die dann auch egal wurden, ne?
Die egal wurden, genau. Wie diese Halbelfen-Liebhaberin-Geschichte oder Elfengeschichte, die dann letzten Endes einfach nur stirbt. Und dann auch egal ist.
Das ist aber auch der Band, wo ich nochmal reinblättern musste, um mich nochmal dran zu erinnern, was da alles drin war.
Mm.
Und das zeigt ja schon, dass er nicht so ganz gezogen hat. Also da ist mir schwer gefallen, mich komplett dran zu erinnern, worum es eigentlich ging.
Ja.
Dann verkünde du doch deinen 4., bevor ich das mache.
Ja. Da tue ich mich ein bisschen schwer.
Da tust du dich schwer, okay.
Ja, es geht. Ich höre jetzt einfach auf mein Bauchgefühl. Es ist Saar.
Es ist Saar?
Ja.
Das verstehe ich ja überhaupt nicht.
Fandst du nicht?
Saar, der sein Imperium aufbaut?
Nee, ist nicht Mist, der sein Imperium aufbaut? Verwechsel ich jetzt den Goblin? Vorsichtig. Ich meine jetzt den Penisdieb.
Das ist Mist.
Das ist Mist?
Ja.
Oh, ja, stimmt. Die Zitadelle ist im Hintergrund. Nee, stopp. Mist.
Dann bin ich komplett bei dir, weil das ist bei mir auch der Fall.
Okay.
Und ich dachte, warum denn Saar?
Nee, jetzt, Freunde, bevor ihr jetzt durchdreht, ich hab das Tablet hier, aber Andreas musste mir den Comic nochmal zusetzen, deswegen habe ich das jetzt hier nicht alles im Überblick. Genau. Es ist Miss, der Penisdieb.
Das kann ich absolut nachvollziehen.
Okay.
Es ist zwar irgendwie ganz lustig, ihm zuzugucken. Und er ist auch irgendwie ein ganz quirliger.
Es ist ein typischer Goblin, wie man ihn sich vorstellt. Genau,
aber halt auch nicht mehr.
Auch nicht mehr, genau. Ich liebe die Art und Weise, wie er seine Mimik und Gestiken da vollführt und seine hinterlistigen, fiesen Pläne und Tricks. Es ist wirklich, eigentlich könnte man sagen, ein Vorzeige-Goblin-Band. Und wie du schon so schön sagst, aber auch nicht mehr.
Genau. Und ich befürchte jetzt auch, dass wir auch die letzten Plätze alle gleich haben.
Ja, jetzt
auf, ne, also auf dem dritten Platz ist bei mir Turuk.
Mhm.
Der typische Orkband.
Ja.
Wir wissen mittlerweile, dass er danach wieder aufgegriffen wird, die Figur.
Ja.
In dem Band ist wahrscheinlich das spektakulärste das Ende, was so offen gehalten ist.
Ja.
Aber ansonsten ist auch wie bei Myth es nicht so besonders, aber ein bisschen interessanter gestaltet, dadurch, dass wir diese Querverbindung mit den Ghulen haben, mhm. dass wir ihn als Halborg haben.
Genau.
Und das eine gewisse Sache ausmacht. Und diese Auseinandersetzung mit der Elfe da drin,
ja,
war spannend genug.
Waldelfe, ja.
Genau, also viel runtergedampfter von den Figuren her, ne, was wir eben noch bei Grimm bemängelt haben. Hier ist es viel besser gelöst. Deswegen ist der für mich auch vor Myth. Obwohl es auch irgendwie einfach nur ein Orkband ist.
Ja, ich verstehe, was du meinst und schließe mich auch komplett an. Bei Turok eigentlich ein geschickter Start. Ne? Erstmal A hat man keinen typischen Orken-Ork, sondern ja. so diesen charmanten Halborken, diesen mhm. Orken-Elfen-Mix, der auch so ein bisschen flirty unterwegs sein kann, obwohl das startet ja alles in einer komplett leeren Stadt, wieder mit den Ghulen. Man hat die ganzen alten Elemente. Also eigentlich so ein schöner Einstieg, wenn man keine Ahnung hat, wie man mit Aran anfangen wollen würde, sich aber sehr für Orks interessiert. Aber man kriegt auch als eingefleischter Leser eine schöne Belohnung, wo man sagt, ach, die Zeiten mit den Ghulen. Ja, die Zeit von Lazars Aufstieg. Ach, das war schön.
Ja, genau. Vor allem merkt man so ein bisschen, dass es halt Spuren in der Welt hinterlassen hat.
Genau.
Da haben wir uns ja schon öfter darüber unterhalten, dass ich das auch sehr mag, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass das überall noch zu sehen ist.
Ja.
Und nicht die Welt einfach so ist wie vorher.
Genau.
Ja, Platz 2, werden wir dann auch gleich haben. Es ist Saar, ja. Der Goblin, der von ganz unten kommt und sich ein Imperium aufbaut.
Oh, diese Dynastie, die der da hochgezogen hat, ne? Diese Organisation.
Genau.
Mega großes Kino.
Ganz großes Kino. Wir haben uns ja letztes Mal bei den Talion noch drüber gefreut, dass man so eine Story hatte.
Ja.
Und dasselbe gilt hier ja in einem viel kleineren Maße.
Mhm.
Aber trotzdem ist es der Goblin, der zum Herrscher der Stadt wird,
ja.
Der alles kontrolliert, ohne dass bekannt ist, dass er das ist.
Du hast... Der ist einfach großartig. So der ganze Plot ist stimmig. Das, die Art und Weise, wie er als Goblin sich gibt, wie er ist ebenfalls stimmig, bestätigt sehr viele Fantasy-Genre. Aber auch der Plot-Twist, aber auch dieses Doppelagentenleben, ne? Dass er da seinen Meister dann doch nicht umgebracht
hat. Ja, genau. Es hat so viele Twists mit drin.
So gut.
So intelligent, ja.
Ja, er startet mehr oder minder als Neuling, unerfahrener, leicht verliebter Narr.
Genau, der auch noch einen Kumpel hat, der ihm eigentlich im Weg steht.
Ja.
Ja, ja. Das ist wirklich ein ganz toller Band und der beste Halt-Pech.
Ja.
Also,
Punkt.
Wir müssten eigentlich mal gucken, wie oft wir den gerade Gelesenen auf Platz 1 haben.
Ja.
Ob wir uns da nicht auch ein bisschen
genau,
selber manipulieren.
Ja.
Aber auch so in der Rückschau würde ich sagen, ist das einfach der stärkste Band von Halt. Da passiert am meisten,
ja.
Da wird am meisten mit der Welt von Aran herumgespielt.
Ja.
Und es könnte auch am nachhaltigsten sein, was daran passiert.
Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht kann es bei mir auch aus Prinzip sein, weil ich sehr hart für Pech route.
Ja, es ist natürlich immer unsere subjektive Meinung
ja.
jetzt gerade. Natürlich, wir haben uns am längsten drauf gefreut.
Ja.
Wir haben immer gehofft, dass der nächste Band der Pechband ist. Wir kennen ihn viel länger, weil wir ihn schon ein Album lang begleiten durften.
Mhm.
Aber trotzdem, wahrgenommen, beim Lesen hatte ich in der Reihenfolge, die wir haben, war Pech für mich der stärkste Band.
Ja, während ich bei den anderen Bändern immer so das ein bisschen eingeteilt habe, war Pech wirklich in eins durch, fertig.
Ja.
Und das war, obwohl es einige Seiten hat, sehr viel Inhalt, sehr viel Information, habe ich den weggeputzt.
Ja, Tito.
Mega.
Der war ganz, ganz schnell gelesen.
Ja, genau. Wie hattest du es so gerade gesagt? Das ist eine subjektive Meinung. Was macht man gegen subjektive Meinungen? Man holt sich Meinungen von den anderen. Also hier nochmal der Aufruf an euch, liebe Freunde. Ne? Wie ist denn eure Lieblingsfolge?
Ja.
Eure Lieblingsreihenfolge von den Orks und Goblins.
Ja, vom ersten Zyklus.
Ja. Teilt euch mal ruhig mit.
Wollen wir auf das Cover für den nächsten Band gucken, was wir lesen?
Ja, bitte. Ich muss meine Hausaufgaben. Warte mal. Wir beenden. Stopp. Wir sind jetzt wieder bei den Zwergen, ne?
Nein.
Ach, scheiße, ich dachte, wir wären jetzt bei der Eisernen Legion. Okay. Sind wir bei den Elfen?
Also, ich checke nochmal, aber nach meinem Wissen müssen wir den 23. Band der Elfen lesen.
Du sagst mir so oft, dass du hast so schön alles vorher fertig gelegt.
Ja, genau, da gucke ich nämlich gerade.
Ja.
um nochmal sicher zu gehen, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Aber nach Pech kommt Elfenband 23, der Geschmack des Todes. Und danach kommt der nächste Zwergenband.
Das bedeutet, wir haben jetzt die Weißelfen.
Die Weißelfen, die Fortsetzung vom ersten Band, in dem wir Pech kennengelernt haben.
Geil.
Die Fortsetzung um die Geschichte dieser Titanen.
Oh.
Die Fortsetzung von Fools Tochter. Wo wir ehrlich sagen müssen, dass wir das letzte Mal den Weißelfenband wirklich, wirklich stark gefeiert haben, weil wir das erste Mal das Gefühl hatten, eine richtig starke Geschichte zu bekommen,
ja,
die wir auf Niveau der Blauelfen gesehen haben.
Ja.
Und da bin ich jetzt gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, lass uns mal kurz über das, ich nehme es vorab, sensationelle Cover reden.
Ja.
Alter Falter, Amtsverwalter, 23, Geschmack des Todes. Offensichtlich, ne, wir sehen natürlich unsere Protagonistin, die jetzt mittlerweile junges Erwachsenen- oder Teenage-Alter erreicht hat.
Ja, obwohl wir dazu sagen müssen, wir haben im ersten Band schon erfahren, dass sie sehr schnell altert.
Richtig. Ja. Das ist korrekt. Das ist korrekt.
Ihre Flügel haben sich scheinbar weiter ausgebildet.
Ja, die sie jetzt auch wahrscheinlich zu bedienen weiß. Wir sehen im Hintergrund eine Stadt, die den Weißelfen wohl gehört. Aber was dahinter prangert, und ich rede nicht von dem Gebirge dahinter, sondern noch größer scheint ein riesiger Koloss, a.k.a. ein Titan zu sein.
Ja, die ja im ersten dieser Bände freigelassen wurden. Oh, ja. Auf dem Boden sehen wir rote Kristalle.
Mhm.
Ich bin gespannt. Also ich habe da richtig Lust drauf.
Das wird so geil.
Ja.
Oh, wieso bin ich so müde? Sonst würde ich den jetzt gleich schon lesen. Mist.
Nee, das werde ich heute auch nicht mehr machen, aber am Wochenende werde ich mir da schön ein paar Minuten nehmen und den in Ruhe lesen.
Oh, ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon.
Damit, lieber Ente, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Klar, gerne. Ich freue mich.
Und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr lest auch weiterhin die Reihe mit.
Yes.
Wir haben immer noch viel Spaß, wie man merkt.
Ja, ich wollte gerade schon so philosophisch sagen, wir hatten letztens noch unser einjähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben uns auf Pech hingefiebert. Jetzt ist Pech auch schon wieder durch. Und ja, obwohl wir jetzt seit einem Jahr bei diesem Projekt dabei sind, gibt es immer wieder was Neues, was uns irgendwie da echt hookt und rausholt.
Ja.
Begeistert, fasziniert. Ach, großartig.
Das muss doch was heißen.
Absolut. Ja, dann bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich an dieser Stelle fürs Zuhören. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß und bleibt immer schön grün hinter den Ohren.
Bis dann.